Heute geht es ums Abendmahl. Als ich mir das Thema so vorgenommen habe für heute, war ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich spannend wird, weil da auch was Neues dabei ist. Und denn wir wissen vom Abendmahl, dass es Jesus mit seinen Jüngern begangen hat, dass er Brot und Wein gesegnet hat und es ausgeteilt hat. Aber je länger ich mich jetzt damit beschäftigt habe, das war, muss ich sagen, die ganze Woche, jeden Abend, desto spannender wurde das für mich. Versteht ihr mich jetzt alle gut oder ist noch irgendwas? Ist es okay? Gut. Es sind erstmal drei ganz wichtige Fakten. Erstens, es gab die Tischgemeinschaften von Jesus bei seinem öffentlichen Auftreten. Also er hat immer wir kennen viele Geschichten, wo Jesus mit den Menschen beim Essen saß. Ne? Wo er bei dem Zöllner war, wo er bei Maria und Martha war. Er pflegte gerne Tischgemeinschaften. Das zweite ist, das war die Tischgemeinschaft vor seinem Tod. Das war die letzte, bevor er gestorben ist. Und dann gab es als drittes noch die Tischgemeinschaft, wo sie den auferstandenen Jesus erkannt haben. Und also an der Art, wie er das Brot gebrochen hat, hatten sie dann erkannt, dass es Jesus war, der mit ihnen gegessen hat. Das muss man so ein bisschen auch zusammen sehen. Also diese Tischgemeinschaften waren eigentlich, heute würde man sagen, ein Markenzeichen von Jesus. Das ist sein Ritus, der halt dadurch gekennzeichnet ist, dass es um Essen und Trinken geht. Und das werde ich gleich noch ein bisschen näher erklären, warum das auch wichtig ist. Für die ersten Christen damals, in der Zeit der Antike, gab es zwei wichtige Handlungen. Das war einmal die Taufe und es war das Abendmahl. Die gab es vorher noch nicht im jüdischen Glauben, sondern erst seit Jesus da war. Also die gibt es also nur im Christentum und seit es das Christentum gibt. Und diese beiden Handlungen haben sehr viel mit Jesus zu tun, auf dem es bei uns im christlichen Glauben auch ankommt. Er war Jude, das vergessen heute vielleicht noch viele. Und der christliche Glaube ist eigentlich so interessant, wie dieser Mann interessant und glaubwürdig ist. Genauso glaubwürdig und interessant ist unser Glaube. Jesus selber hat den Ritus des Abendmahls ins Leben gerufen. Aber wie gesagt, man darf es nicht nur auf das zweite Essen reduzieren, also das Abendmahl vor seinem Tod. Das muss man insgesamt sehen. Es war eben sein Stil mit den Leuten umzugehen. Erstmal geht es dabei ja nur ums Essen und Trinken. Grundbedürfnisse, die eigentlich absolut notwendig sind für das Leben. Und das ist etwas Erfreuliches. Wenn dieser religiöse Ritus ja mit sowas Elementarem verbunden wird, dann zeigt sich auch, dass der christliche Glaube nichts Abgehobenes oder Weltfremdes ist, sondern so etwas ist, was so wichtig ist wie Essen und Trinken. Brot war damals zu der Zeit Jesu viel mehr wert als heute. Heute haben wir 4 Grundnahrungsmittel auf der Erde. Das ist das Brot, das sind die Kartoffeln, das ist der Mais und der Reis. Damals gab es nur das Brot. Und über 50% der Kalorien im vorderen Orient wurde durch das Brot gedeckt. Der Rest war dann Gemüse, Oliven, Zwiebeln, Obst und vielleicht ab und zu mal Fleisch. Brot ist bis ins heutige 20. Jahrhundert noch ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Also der Inbegriff für Grundnahrung, denken wir alle sofort an Brot. Und die Getreideernte damals war immer gefährdet. Erstens gab es viele Kriege, wo dann viel platt gemacht wurde. Und es gab öfters mal da unten eine Dürre. Und deswegen wurde das Brot hoch geachtet. Also Brot war immer rund, so tellergroß und fingerdick. Und es wurde nie geschnitten. Also es wurde immer nur gebrochen. Und es hatte so Rillen, so wie man heute das bei der Pizza macht, so, ne? Und dann wurde das gebrochen. Und dann gab es den Wein. Der Wein wurde eigentlich immer nur verdünnt getrunken. Außer wenn großen Festen waren. Dann gab es den Wein auch mal unverdünnt. Und der Wein steht so ein bisschen symbolisch für den Übergang zum Fest. Also der Mensch braucht aber auch ein Fest, nicht nur den Alltag und das eigentliche Grundnahrung, sondern auch mal was Besonderes, was wichtig ist. Nämlich neben dem Alltag vielleicht auch mal ein Fest zu feiern. Also Brot steht für die Grundlagen des Alltags und der Wein steht so ein bisschen für die Öffnung zum Fest. So, und das Abendmahl gibt jetzt dem ganzen einfachen Ritual noch so ein bisschen Tiefe. Ich lese jetzt mal aus dem Markus-Evangelium, aus Markus 14, die Verse 17 bis 19 und 22 bis 26. Muss ich erstmal hier suchen. Da. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12 dorthin. Während der Mahlzeit sagte er: Ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der jetzt mit mir ist. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn: Du meinst doch nicht mich? Dann ab Vers 23. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet und gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Super. Dabei sagte er zu ihnen: Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wurde. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, das Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde, an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Im ersten Vers erkennen wir eigentlich schon drei grundlegende Sachen. Einmal, es gibt eine Zeit der Handlung, es gibt Personen, die daran teilnehmen und es gibt einen Ort. Zu der Zeit, es war halt Abendessen, zu den Personen, es waren Jesus und seine 12 Jünger. Und bei dem Ort, Jesus hat den Ort vorher schon ausgesucht. Wir kennen alle die Geschichte, er kannte den Besitzer des Hauses. Er hat Jünger hingeschickt und hat gesagt, wenn ihr da einen trefft mit dem Krug, der wird euch zeigen, wo den Raum ist. Also er hat das schon voraus geplant. Und es war ein größerer Raum im oberen Stockwerk. Und das war schon was ganz Besonderes, weil in der Regel hatten die Häuser damals alle ja nur ein Stockwerk und selten noch ein zweites. Also das musste auch schon ein wohlhabender Besitzer gewesen sein, der ein zweistöckiges Haus hatte. Und der Raum war festlich geschmückt. Es war zwei Tage vor dem damaligen Pesachfest. Dann wurde am Abend, bevor das Fest beginnt, ein Sedermahl gefeiert. Und das erkennt man daran, weil er schreibt, sie lagen, bei Lukas steht das, glaube ich, sie lagen auf Polstern, genau bei Lukas. Und das gab es halt nur bei höheren Festen. Also es war schon alles eigentlich vorbereitet für dieses Sedermahl. Und einen Abend vorher, weil es hieß, es war zwei Tage bevor das Fest begann, hat Jesus dort in diesem besonderen, schon festlich geschmückten Raum, also es war schon, er hat sich schon da, dass es was Besonderes wird, darauf vorbereitet. Und das war wichtig. Der Raum war in Jerusalem, das war auch schon besonders, nicht in Galiläa, wo Jesus herkam. Er hätte das ja so auch in seiner Heimat machen können, wo er ja hauptsächlich auch aktiv war und auch die meisten seiner Jünger und Zuhörer, die er hatten, die kamen alle aus Galiläa. Also er ging nach Jerusalem zu dem Pesachfest. Und das muss man sich so vorstellen, das war das größte Wallfahrtsfest, was es damals so gab. Normal hatte Jerusalem so 30.000 bis 60.000 Einwohner und beim Pesachfest waren in der Regel 200.000 bis 300.000 Menschen da. Die kamen von überall her, die haben überall in Zelten geschlafen. Wer in Jerusalem nicht unterkam, da wurden halt draußen Zelte aufgestellt. Also es muss ein Riesengewusel gewesen sein, so ähnlich wie bei uns vielleicht auf dem Kirchentag oder so, dann waren Massen Leute da, die da ihre Ritualen nachgegangen sind. Und was man nicht vergessen hat zu diesem Fest, war auch immer diese römische Besatzungsmacht da. Immer, weil der Pontius Pilatus weilte immer bei diesem Fest in Jerusalem, damit da auch kein Aufruhr oder irgendwas passiert. Und warum geht Jesus eigentlich ausgerechnet jetzt, wo die da sind, dahin? Das war so eine Frage, da habe ich mir eigentlich noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jesus wusste, dass mit ihm ja auch das Reich Gottes beginnt. Und wenn Gottes Reich kommt, dann wird Gott alles Böse beseitigen und alles Leid. Und wenn Jesus immer wieder den Leuten predigt, mit mir kommt das Reich Gottes, mit mir kommt die Wende, dann muss sie auch irgendwann kommen. Nicht erst in 60 Jahren oder in 100 Jahren oder in 40 Jahren, sondern irgendwann muss es mal passieren, weil sonst denken die Leute, der erzählt ja viel, aber es passiert nichts und gehen vielleicht wieder weg. Vielleicht werden die da nicht mehr nachgefolgt, weiß man nicht. Und in Jerusalem war das Zentrum des jüdischen Glaubens. Da war da der Tempel, war überhaupt, da waren die führenden Priester und der Hohe Rat. Und er geht jetzt in einen Bereich hinein, wo der Hohe Rat Polizeigewalt hat und auch die Besatzungsmacht direkten Zugriff auf ihn hätte. So. Heute würde man sagen, der geht direkt in die Höhle des Löwen. Jeder andere würde sagen, da gehe ich nicht hin, da kriegen sie mich, weil ich ja so viel Aufruhr schon im Land mache. Aber was macht Jesus? Er geht direkt dahin. Vor dem Essen ging der noch in den Tempel. Der schmiss die Tische rum, ne, das kennen wir ja auch, schimpft die Priester aus, liest diese Tauben frei, kündigt das Ende des Tempels an und provoziert so richtig diese Priester. Also der legt es richtig darauf an, dass jetzt was passiert. Das war schon ein starkes Stück, was der da gemacht hat. Ne? Der war so richtig in gefährlicher Lage jetzt. Das war Tempelfrevel und das so direkt vor diesem Pesachfest. Jetzt überlegt mal, wie haben sich wohl die Jünger dabei gefühlt, die dabei waren. Die haben sich bestimmt gefragt, was passiert denn jetzt mit uns? Der macht hier so einen Aufruhr, wenn die den jetzt packen und wir sind dabei. Wie geht's denn dann mir? Was passiert mit mir? Also ich glaube, denen ging ganz schön das Muffensausen. Werden wir verhaftet? War es überhaupt gut, dass wir unsere ganze Hoffnung auf diesen Mann gesetzt haben? Wenn der durch ein jüdisches Gremium verhaftet wird, heißt das dann vielleicht auch, dass die Botschaft gar nicht wahr ist, die der ist? Ich meine, das war ja das höchste jüdische Gremium damals. Das muss man sich ja mal überlegen. Was ging in diesen Männern vor? Ich denke, die waren in ganz schön schwerer Anfechtung. Und das merkt man auch daran, als Jesus nämlich sagt, einer wird mich heute Nacht verraten, haben sie alle durch die Bank gesagt, ja, bin ich das? Also die waren sich alle nicht mehr 100% sicher. Also die waren alle, und die hatten bestimmt teilweise schon so einen Plan B im Hinterkopf. Was mache ich, wenn? Wir sind ja so, wir Menschen sind ja so gestrickt, wenn es ernst wird kurz vorher, was mache ich, wenn es schief geht? Also könnt ihr euch vorstellen, die Stimmung bei dem Abendmahl war wohl wirklich nicht so ganz entspannt. Ne? So man kann man ja so, keiner von den 13 Männern waren entspannt, weil Jesus mit Sicherheit auch nicht, denn der wusste, dass er sterben würde. Ich meine, er war ja Mensch, der hat ja auch Angst gehabt. Sie lagen also am Tisch bei den Polstern und Jesus wusste, dass es sein letztes Mal mit den Jüngern sein würde. Also ein Abschiedsessen. Ich meine, wir kennen das, wenn wir ein Abschiedsessen, die Kinder haben, Abschiedsessen mit den Kindern, bevor sie ausziehen. Das ist immer so eine besondere Situation. Das ist kein normales Essen, das ist eben ein Abschiedsessen. Und das hat immer so eine besondere Atmosphäre. Man spricht ja auch von dieser Nacht immer noch, auch von der Nacht des Verrats. Aber es war ja nicht nur Judas, der ihn da verraten hat, sondern im Grunde waren es alle 12, allein schon mit der Frage, bin ich es, Herr? haben sie ja schon gezeigt, wie unsicher sie waren. Die hohen Priester, die wussten zum Beispiel auch, dass sie Jesus gar nicht in Jerusalem selber verhaften konnten. Da waren zu viele Anhänger gewesen. Und da hätte es wahrscheinlich einen Riesenaufruhr gegeben, wenn die das gemacht hätten. Und sie wussten ja auch, wie er begrüßt worden ist, dass er mit einem Hosianna den Einzug in Jerusalem hatte. Und die haben sich dann die ganze Zeit schon gefragt, wie können wir ihn unauffällig aus dem Verkehr ziehen. Und bei der Masse Menschen, bei 200.000 bis 300.000 Leute, finde mal einen, der da irgendwo draußen in irgendeinem Zelt übernachtet. Das ging nicht. Deswegen war diese Nachricht, die Judas ihnen dann im Grunde gebracht hat, wir bringen dich zu ihm hin, er wusste ja, wo der schläft, die war ja mit Gold eigentlich nicht aufzuwiegeln, das war schon, weil die wollten ihn unauffällig aus dem Verkehr ziehen, dass keiner richtig was mitkriegt. Und als sie dann im Garten Gethsemane waren und diese Jünger bei ihm waren, der Judas ist ja auch vorher schon rausgelaufen und dann ist Jesus ja hin und hat gebetet und hat nur darum gebeten, dass die bei ihm wachen sollten, ja, selbst das haben sie nicht geschafft. Jetzt muss man sich mal überlegen, das war ja eigentlich die Elitetruppe, ne? Die Elitetruppe so um Jesus rum. Selbst die haben versagt im Grunde. Die haben es nicht geschafft, bei ihm zu sein, ihm beizustehen, nur wach zu sein, mit ihm zu beten. Also das waren keine Superhelden, die 12, mit denen er da an dem Abend jetzt Abendmahl gefeiert hatten. Sondern die haben eigentlich auch kläglich versagt und die waren im Grunde so, wie wir auch oft, wenn wir den Schwanz einziehen und sagen, oh, ich traue mich jetzt nicht, irgendwas zu machen. Das war keine Elitetruppe. Und auch wenn wir an den Petrus denken, der ihn dreimal verleugnet hat, das waren nicht die Superhelden, mit denen er Abendmahl gefeiert hat. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber mit diesen Menschen nimmt Jesus sein letztes Essen ein. Also das war denen, mit denen er da wirklich zusammen einnehmen will. Und er begann dieses Essen eigentlich so, ein jüdisches Abendessen beginnt halt immer folgendermaßen. Also der Gastgeber, in dem Fall Jesus, nimmt das Fladenbrot, hält es hoch und dann spricht er folgendes Dankgebet. Gepriesen sei der Herr unser Gott, König der Welten, der die Frucht des Korns sprießen lässt. Amen. Dann bricht er das Brot, also keiner schneidet es, er bricht es, jedem gibt er etwas und dann nimmt er sich selber, er isst es und dann erst dürfen alle anderen essen. Normalerweise ist dann erstmal Stille. Aber Jesus, der macht eine Ausnahme. Und da merkten die Jünger bestimmt erstmal total verblüfft gewesen. Deswegen haben die das dann auch nachher nie vergessen. Weil das war wirklich was ganz Besonderes, dass er dann plötzlich sagte, das ist mein Leib. Und genauso ist es, wenn das Essen zu Ende ist, dann nimmt der Gastgeber den Wein und er nimmt den Kelch und betet, gepriesen sei der Herr unser Gott, der König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks sprießen lässt. Amen. Dann trinkt er und dann ist normalerweise das Essen beendet. Und wieder macht Jesus dann was Außergewöhnliches, was noch nie einer gemacht hat. Und deswegen sind die Jünger wahrscheinlich auch so verblüfft, weil das eben noch nie einer gemacht hat, dass er dann spricht. Jesus wusste, dass es seine letzte Nacht war. Und in der letzten Nacht sagt man eigentlich, wenn man das weiß, nur noch das, worauf es ankommt. Nichts anderes mehr. Und er wollte das seinen Jüngern klar machen. Und die Jünger haben diese Worte auch nie vergessen. Wir haben sie bis heute nicht vergessen. Alle bis auf den heutigen Tag kennen diese Worte, das ist mein Leib für euch gegeben. Und wenn er sagt, das ist mein Leib, dann identifiziert er sich mit dem Brot. Leib heißt im Hebräischen so viel wie Leben. Das ist mein Leben. Wir leben im Leib, das ist mein Leben. Und das Blut ist in meinem Leib. Und wenn Jesus sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird, dann ist das eine Redewendung, die jeder kennt. Und die wussten das an dem Abend auch. Wenn ich heute sage, da ist Blut vergossen worden, war es in der Regel ein gewaltsamer Tod. Das war nie einer, der einfach so gestorben ist. Und mit den beim Abendmahl gibt es noch andere vier Fakten. Einmal die Gesten, die er gemacht hat, die Gaben, die er gegeben hat, die Worte, die er gesprochen hat und das ganze Arrangement. Also die Gesten waren, er nahm das Brot, brach das Brot, sprach das Dankgebet und teilte es aus. Also die Gesten des Austeilens, Anteil geben, etwas geben, das ist was. Und Brot zu geben ist das Positivste, was es überhaupt gibt. Und diese Gesten waren einfach nur Zuwendungen, nur Gutes. Und auch der Wein war was Positives, denn bei Jesaja steht schon, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen. Es waren Gesten und Gaben, die nur positiv waren, die er gegeben hat. Und dann die Worte, die er gegeben hat. Diese Worte, die er gegeben hat, sind ein einziges Versprechen. Das ist mein Leib für euch. Ich habe für euch gelebt. Und das ist mein Blut, vergossen für viele. Viele bedeutet im Hebräischen unbegrenzt, ohne Auswahlverfahren, ohne Obergrenze. In der letzten Nacht sagt man nur noch das, worauf es ankommt. Jesus sagt da keine Gebote, keine Ratschläge, nichts Angstmachendes, keine Appelle, nichts Strenges, nichts Zurechtweisendes, nichts Angstmachendes, keine Ratschläge, keine Gebote, obwohl wir die brauchen, die sind nicht schlecht, aber das war in der letzten Nacht nicht das, was er den Leuten mitgeben wollte, da kam nichts. In der letzten Nacht gab es nur noch eine Sprache, ein Versprechen, eine Zusage. Und das hat eine neue Situation geschaffen im Grunde, das bringt es auf den Punkt. Wir sind Kinder der Verheißung und wir leben aus der Zusage. Und das feiern wir beim Abendmahl. Seine Zusage an uns. In der letzten Nacht gibt es nur noch ein Versprechen. Und von dem leben wir. Und das haben die Jünger gemerkt. Und das haben die nie wieder vergessen. Erst im Laufe der Zeit wird denen ja auch klar, wie viel Verzeihen in dieser Handlung steckt. Ich meine, das waren ja wirklich alles keine Supertypen. Die haben alle ihre Fehler gemacht in der Nacht. Und trotzdem hat Jesus, ist hinterher wieder nach der Auferstehung zu ihnen hingegangen und hat wieder mit ihnen gegessen und das Brot geteilt. Es war diese Zusage, ich bin immer noch für euch, das ist mein Leib, den habe ich euch für euch gegeben. Und das ist mein Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden. Und im Abendmahl wurde den ersten Christen auch eins klar, dass wir niemals wegen einem schlechten Gewissen oder Schwächen und Fehlern weglaufen müssen. Wir müssen nicht vor Gott weglaufen. Wir können immer zu ihm kommen, egal mit was. Und das erkennt man nämlich daran, dass Gott sich nach der Auferstehung sofort wieder den Jüngern zuwendet, obwohl die so einen Bockmist gemacht haben in der Nacht und so kläglich versagt haben eigentlich. Er sucht sie alle immer wieder auf, vor allem auch den Petrus. Da sagt er irgendwo auch mal, sagt ihm, dass ich ihn liebe, obwohl der ihn dreimal verraten hat und dann vorher so eine Klappe gehabt hat. Und dann war noch wichtig das Arrangement, das Drumherum. Alle Anwesenden, die da waren, alle bekommen das Gleiche. Niemand wird ausgeschlossen. Alle essen das gleiche Brot, trinken den gleichen Wein und alle werden auf die gleiche Weise eben integriert in diese Gemeinschaft. Das ist eigentlich ein ganz tiefer Ausdruck der Akzeptanz und alle Teilnehmer sind gleichrangig, die da abends sitzen. Da ist keiner mehr oder weniger, die sind alle eine Ebene. Das Abendmahl ist ein Sündermahl. Die Jünger waren nicht perfekt. Abendmahl ist Quelle des Friedens, der Gerechtigkeit, der Integration, der Akzeptanz. Jeder nimmt teil auf die gleiche Art und Weise und jeder kriegt das Gleiche. So sicher, wie du das Brot kriegst und den Wein, so sicher kannst du dir aber auch sein, dass Gottes Treue und Zusage dich hält. Und genauso auch der, der neben dir steht. Also im Abendmahl sollten wir voller Jubel feiern, die Kontaktfreudigkeit, die Jesus gehabt hat. Jesus hat ja immer gerne mit den Sündern gegessen und Tischgemeinschaft mit ihnen, und zwar bevor sie an ihn geglaubt haben. Das ist ja auch so dieser erste Punkt. Er hat mit denen zusammengesessen, hat mit denen geredet. Und bei denen, die dann so gesagt haben, schon lange war ich nicht mehr in der Synagoge, wir haben gedacht, dass Gott nichts mehr von uns wissen will. Aber du mit deinem Lebensstil, dass du so auf uns zugegangen bist, dass du so für uns da warst, du bist ja ganz anders. Ne? Du lässt dich ja auch einladen. Also du kommst ja auch zu mir. Und diese Sünder haben dann gesagt, wenn Gott so ist wie du, dann müssen die Karten neu gemischt werden. Und das ist auch etwas, worüber wir nachdenken sollten. Wie gehen wir mit den anderen um, die keine Christen sind? Erst wenn wir ihnen zeigen, dass Gott die Liebe ist, dann können sie sich ja auch entscheiden. Und deswegen ist diese Nacht zu einem Baustein geworden, sodass Paulus dann auch sagen konnte, wir sind alle Sünder, sind wir alle. Und Jesus wollte an dieser Nacht zum Ausdruck bringen, was unsere Basis ist. Diese Sünderliebe hat Jesus in dieser Nacht ganz besonders zum Ausdruck gebracht. Und da möchte ich euch nachher bitten, drüber ja, noch nachzudenken, wenn wir nachher zum Abendmahl gehen. Das ist die eine wirkliche Zusage an uns alle, die für jeden gleich gilt, und sind alle herzlich eingeladen.